Crisis, what crisis? Sechste Staffel, Zeitenwende, Folge 4, Sicherheit in unsicheren Zeiten. Heute der Punkt, Eigenverantwortung. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei unserem Leadership-Podcast von Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann beim Thema Crisis, what crisis? Und wir hangeln uns ja so ein wenig an Auswirkungen oder an Ausführungen und Ergebnissen des AOK-Fehlzeitenreports entlang. Das Thema Zeitenwende steht da dahinter, so als Hauptüberschrift. Und wir waren beim letzten Mal schon in dem Bereich Sicherheit in unsicheren Zeiten und haben uns das Thema der Selbstgefährdung angeschaut, wie wir uns dort reinlassen, wie wir dort reinschlittern können, aber auch schon die ersten Punkte, wie wir sie verhindern können. Und das wollen wir in der heutigen Folge mit dem Thema Eigenverantwortung nochmal mehr in diese Richtung des positiven Entwickelns gehen. Ja. Wie kann ich was dafür machen? Und da haben wir ja einige Schlagworte, Uwe, die du da auch schon wieder rausgesucht hast, ne?
Ja, also ich glaube, gerade bei dieser Eigenverantwortung, da geht es immer um Verhalten, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Mhm. Wieder zwei Begriffe, die auch im Fehlzeitenreport immer wieder eine Rolle spielen, zu sagen, bei der Verhaltensprävention, wenn wir mit den Menschen arbeiten oder wir auch für uns selbst, wo fängt das eigentlich an? Bei unserem eigenen Verhalten. Also dieses präventive Arbeiten daran, was mich gesund erhält. Und das hat wieder etwas mit Wissen zu tun. Das hat aber auch etwas zu tun mit Selbstwahrnehmung zu tun. Und zu sagen, im Prinzip wissen wir alle, was wir zu tun haben im Bereich gesunde Ernährung, im Bereich Bewegung, im Bereich Abwechslung, im Bereich Abwechslung von Anspannung und Entspannung, von Stressprävention etc. pp. Also mir kann keiner erzählen, dass er nicht im Grunde weiß, wie gesunde Ernährung aussieht. Aber wenn ich sehe, was Menschen mit ihrer Ernährung machen, dann sage ich mal einfach, da sind die Dinge weit auseinander, und da beziehe ich mich oft mit ein auch, ne, und sage einfach, wenn wir Bewegung wissen, ich müsste mich bewegen, ja, aber ich lasse mich bewegen, ne, und ich tue es nicht. Und was haben wir? Wir haben heute eine Häufung von Muskel-Skeletterkrankungen. Woran liegt das? Wir haben keine Muskeln mehr. Mhm. Ist jetzt weit übertrieben, ich weiß das, ne? Aber wenn wir über gesunde Ernährung reden, dann wissen wir, dass das dritte Schnitzel am Abend vielleicht eins zu viel war. Ja? Oder dass auch das fünfte Bier vielleicht falsch war. Aber es war total schön, es war gesellig. Ich will auch gar nicht dem widersprechen, dass das mal gut ist, aber
Dosis macht das Gift, ne?
Ja, die Dosis macht das Gift, und in einer satten Gesellschaft, wie wir das sind, übertreiben wir ja häufig auch. Wir erleben das, dass wir Menschen aus der Schwerindustrie erleben, die arbeiten im Maschinenbau und oder auch in der Kohle haben die früher gearbeitet, und da brauchte der Mensch 8000 Kilokalorien, um überhaupt zu überleben. Wir essen weiter so, aber wir sind eigentlich nur, ich sag's mal ganz ganz despektierlich, wir drücken nur noch Knöpfe. Ja. Und wir sitzen da. Aber die 8000 Kilokalorien, die müssen schon rein. Also das war ja früher immer schon so, ne? Bei uns im Stahl machen wir das so. Wir wissen es aber doch viel, viel, viel besser. Und wenn wir in einer der ersten Folgen aus dieser Staffel darüber gesprochen haben, dass fast 15% der Menschen in unserem Land das Regelrenteneinstiegsalter gar nicht erreichen, nämlich vorher versterben, warum auch immer, dann liegt das an unseren Lebensumständen. Und daran glaube ich übrigens ganz, ganz fest.
Das heißt ja irgendwie komischerweise Zivilisationskrankheiten. Ja. Du denkst dir irgendwie, wir haben eine Zivilisation geschaffen, wir schaffen Umfelder, damit wir eben besser, also wäre wieder eine andere Diskussion zum Thema Wohlstand. Aber ist Wohlstand immer Wohlbefinden? Geht das wirklich in die richtige Richtung? Wo laufen wir da hinterher? Ne?
Und das ist das, wenn wir Verhaltensprävention machen wollen, das ist das Schwierigste, was wir überhaupt unternehmen können. Nämlich durch Beratung? Nein. Durch Qualifizierung? Nein. Durch Versuche und Irrtum? Vielleicht. Wenn wir eine zweite Chance kriegen. Ne? Wie verändern wir eigentlich bei Verhalten, bei Menschen nachhaltig, damit sie das, was gut für sie ist, ja, was wirklich sie dazu führt, dass sie ein lebenswertes Leben haben, also nicht zu darben und zu hungern und von einer Diät in die andere zu schlittern oder solche Dinge zu tun, sondern einfach zu sagen, ich bewege mich, ich esse vernünftig, ich lebe, ich habe Pausen, ich habe ein gutes Umfeld, ich habe den richtigen Fußballclub, keine Ahnung, also alles in dieser Reihenfolge, sollen die Menschen doch rauchen, ja? Aber Rauchen hat ja auch viele gute Nebenwirkungen, ne? Sehr, sehr gute Wirkungen aufs Gehirn. Also da sind Nervengifte drin, die uns richtig gut tun, auch beim Kaffeetrinken übrigens. Ja, sind da Nervengifte drin, die uns wirklich gut tun, haben nur kleine Nebenwirkungen. Und deshalb, dessen muss ich mir bewusst sein. Und dann zu sagen, vielleicht bekomme ich aus irgendeinem Anlass und nicht den Lungenkrebs und dann zu sagen, oh, jetzt höre ich auf mit dem Rauchen, ja, vielleicht ist es dann schon zu spät, sondern vielleicht bekomme ich einen anderen Anlass hin, der für mich besser und nachhaltiger und langfristiger zu einem Erfolg führt. Und dafür muss ich es schaffen, Risiken zu managen. Also Risikomanagement spielt für uns eine ganz große Rolle. Wir sind noch nicht, wir sind jetzt noch bei der Verhaltensprävention. Und dann müssen wir aber auch die Verhältnisse verändern. Ich muss also in meinem Unternehmen, und das ist genauso schwierig, die Verhältnisse so etablieren und die Menschen auch dann zum Handeln zu bringen, dass die Menschen überhaupt diese Verhaltensprävention durchführen können. Also wenn ich über Ernährung nachdenke, dann sagt mir mein Chef vielleicht, das kannst du zu Hause machen, morgen mit einem Blattsalat. Ja, aber ansonsten isst du neben deiner Maschine deine Bockwurst. Ich habe nichts gegen Bockwurst, gar nicht, sondern einfach zu sagen, die Verhältnisse im Unternehmen müssen das ermöglichen, was wir möglicherweise in einem Verhalten generieren wollen.
Ja, also kenne ich auch, wenn dann diese Anfragen kommen, ja, wir bräuchten ein Resilienzseminar oder so irgendwas. Ja. Und ich da erstmal wissen will, ja, wie ist denn überhaupt die Arbeitsorganisation? Was gibt es Werte? Gibt es Ziele? Ja. Wie wird mit allen möglichen Aspekten umgegangen? Ja. Und es bringt nichts. Also es ist ein schönes Teil, ja, dem Einzelnen beizubringen, wie er stressresistenter, wie er resilienter werden kann. Wenn aber das Umfeld, in dem er sich bewegt, ihm überhaupt nicht die Chance lässt und praktisch nur die Intention, was ich dann immer sage, naja, der soll einfach besser funktionieren können, damit er dem Druck, den wir nicht abbauen wollen, oder den ineffizienten Prozessen, was ja oftmals in vielen Unternehmen ja auch ein Stressauslöser ist.
Ja, und dann haben wir ein Phänomen, wir fangen immer dann an zu reparieren, wenn es passiert ist.
Ja.
Ah, ich habe jetzt das zum Anlass genommen, darüber mal nachzudenken, dass wir doch die Verhältnisse im Unternehmen am Arbeitsplatz mit der Beleuchtung oder mit dem Arbeitsschutz oder mit den Vorrichtungen oder Pausenzeiten etc. pp. Das machen wir jetzt mal. Aber es gibt aus der Finanzwirtschaft oder aus der Finanzwelt, das kann man gerne übersetzen, so eine Theorie des kontrazyklischen Handelns und einfach zu sagen, ich investiere in Zeiten, in denen es uns gut geht. Das heißt, genau das Gleiche machen wir auch im Leben. Wenn wir wirklich mal Zeit haben, dann investiere ich oder wir nehmen uns in den Zeiten, in denen nicht allerhöchste Krise oder Problem da ist, wir nehmen uns da die Zeit und ziehen uns zurück. Und wenn wir die Zeit dann nicht haben in unserem Zeitfonds, dann suchen wir uns genau zu der Zeit, wo der Druck vielleicht noch gar nicht so groß ist, suchen wir uns die Zeit. Wir haben das in vielen Folgen schon gesagt, die Zeitdiebe, die Zeitfresser und die Zeitfallen. Und wenn wir über Beschleunigung in einer der ersten Folgen der sechsten Staffel gesprochen haben, diese Beschleunigung, dieses Entschleunigen kann ich immer wieder dadurch tun, dass ich diese Zeitdiebe, Zeitfresser, Zeitfallen permanent auf der Agenda habe.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Beschleunigung, also immer mit diesem noch mitgehen, immer schneller sein, das ist ja auch so ein Antreiber aus der Transaktionsanalyse, der Hurry-Up, also der, ich beeile dich immer, was der ja aber wieder für sich feststellt, also wenn ich nur schnell bin, bleibt irgendwann mal die Sorgfalt auf der Strecke. Das heißt, ich habe viel mehr Schleifen, die ich in Nacharbeiten im immer wieder Korrigieren reinhängen muss, was mich unterm Strich nicht flotter zum wirklich einem tragfähigen Ergebnis bringt, sondern mich sogar noch auslaugt dabei auf diesem Prozess. Immer wieder beim Thema der eigenen Arbeitsorganisation, aber auch der gesamten Arbeitsorganisation.
Das ist genau das, diese Selbstorganisation, ne? Dieses selber sich auch in Zeiten, in denen ich relative Ruhe habe, weil es wird nicht der Zug nochmal angehalten. Wir bauen einen fahrenden Zug um. Wir haben das schon oft besprochen und das denke ich auch immer so, aber wir tun es noch immer nicht. Wir machen immer dringlich vor wichtig. Mhm. Und wir haben oft sehr wichtige Aufgaben, die wir eigentlich erfüllen müssen, müssen uns aber intensivst wieder reinarbeiten. Und jetzt kommt uns Gott sei Dank der Alltag dazwischen, das Dringliche. Und im Dringlichen sind wir total gut, weil das haben wir hingekriegt. Wunderbar, dass du das jetzt nochmal in so einem Krisenmodus mit besonderen Rechten unter Umgehung der normalen Dinge, ja, Pausenzeiten, normales Essen, vernünftige Arbeitszeiten etc. pp. Du hast es jetzt nochmal hingekriegt. Danke, 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 danke. Du bist der Hero. Ja. Und das muss ich ja dann auch feiern, wenn es wieder nochmal hinbekommen wurde. Aber wir haben wieder nichts, was wichtig war, gemacht. Mhm. Und dieses wichtig, das schieben wir dann wieder weg, weil dann kommt ja wieder der Alt. Und Gott sei Dank ist ja der Alltag wieder da. Und dann können wir uns wieder beweisen. Aber dass dieser Alltag dann krank macht auf Dauer und ich vielleicht die Säge mal schärfen würde. Ich habe vorgestern eine E-Mail bekommen von einem Kunden, der sagt, oh, wir haben da jetzt so ganz viel geändert, aber wir merken, die Säge wird wieder stumpf. Mhm. Und zwinkert.
Bleibt jetzt ja nicht aus.
Ja, das bleibt nicht aus. Und das ist so, weil wir wieder sehr häufig in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Verhaltensprävention haben wir gesagt. Aber wenn ich nicht konsequent dabei bin, dann falle ich in alte Verhaltensmuster weg, wieder zurück. Ne?
Das ist ja im Sport, weißt du es ja auch. Es nutzt ja nichts, wenn du 2 Wochen vor dem Wettkampf trainierst und dann wieder nicht und dann wieder erst 2 Wochen vor dem nächsten Wettkampf. Ja. Du brauchst ja immer die Kontinuität und diese kleinen, feinen, dezenten Veränderungen dazwischen. Ne?
Du brauchst auch die Konsequenz, etwas mal zu tun, wenn der Wettkampf noch sehr lange hin ist. Ne? Ich kann ja auch morgen noch laufen gehen. Oder aufs Fahrrad gehen oder mal schwimmen gehen. Ich brauche diese Konsequenz, es dann trotzdem zu tun, weil man merkt es ja dann auch, das kann der Sven dann wahrscheinlich wieder besser erklären als Sportwissenschaftler, wenn ich diesen Trainingseffekt, diesen Reiz nicht immer wieder schaffe, dann wird mein Körper diesen Reiz vergessen. Das heißt, wir fangen sofort wieder an, Muskeln abzubauen, Herzkreislauf wird nicht mehr so leistungsfähig sein, die Möglichkeit, weiße Blutkörperchen zu produzieren und Sauerstoff zu binden, wird dann geringer etc. Und all was er da erklären kann, er kann es viel besser erklären, um zu sagen, und was passiert? Ich werde wieder langsamer. Und deshalb, der Eckart von Hirschhausen sagt es oft so, du musst nicht drüber nachdenken, wie es dir geht, bevor du laufen gehst, sondern denke drüber nach, wie es dir 2 Stunden später geht. Mhm. Das Wohlbefinden. Und es geht gar nicht um Laufen. Es soll nicht jeder Marathon laufen. Es soll auch nicht jeder vegetarisch oder vegan oder was es alles für Faxen da jetzt so gibt, essen, sondern es soll jeder essen, das, was seinem Körper gut tut. Ja. Und einfach mal darüber nachzudenken. Und vielleicht auch mal etwas selber zu machen. Also wir sehen das ja im Augenblick, was alles so in unseren Lebensmitteln verschwindet. Das ist abenteuerlich. Ja. Das sind manchmal wahre Chemiebaukästen, wenn man sich das mal durchliest, die Zeit nimmt. Aber für viele ist das halt so, es schmeckt halt. Und das ist doch, nein, nimm doch mal Rücksicht auf deinen Körper und guck mal, was du wirklich deinem Körper Gutes tust. Und das ist vielleicht auch mal das Selbstgemachte vom Bauern nebenan.
Na, letztendlich ist es ja, wenn du heute in den klassischen Supermarkt reingehst, 95% der Nahrungsmittel, die da drin stehen, sind im Endeffekt nicht wirklich Lebensmittel. Das haben ja manche haben ja schon eher eine Todeswirkung.
So ist das. Das sind Dinge, über die wir nachdenken müssen und über die wir in unserer Ernährung auch nachdenken müssen. Und damit sind wir eigentlich auch bei einem Teil, was im Fehlzeitenreport einen große Wirkung hat, nämlich Ökologie. Ne? Ja. Die Haltung, die Nachhaltigkeit in unserem Leben. Verhaltensprävention und Verhältnisprävention hat etwas damit zu tun, dass wir sagen, wir sollten an sich auch mal nachdenken, wie nur nicht wir selbst nur überleben, sondern auch unser Umfeld überlebt. Und nun will ich nicht predigen, dass alle Menschen Fahrrad fahren sollen permanent. Wenn du Fahrrad fahren magst, fährst du Fahrrad zur Arbeit. Ne? Und ich predige auch nicht, du sollst nicht mehr Auto fahren. Nein, ich predige einfach oder sage, du sollst darüber nachdenken, was du wirklich für dein Leben wirklich, wirklich brauchst. Und wenn ich das Anspruchsdenken sehe, was in Deutschland zurzeit jeder Mensch hat, entwickelt hat, weil wir so reich waren, dann steht das in einem krassen Widerspruch zu dem, was wir uns leisten können. Ja? Unser Hand.
Wobei ich bei dem Thema Ökologie auch durchaus auf die persönliche Ökologie eingehe. Also da sind wir ja wieder in dem ganzen, dieses Lebensbalance, also wenn ich irgendein Ziel verfolge, hat es ja auch meistens irgendwelche negativen Eigenschaften. Also zumindest Eigenschaften, die ich zum nicht übermäßig stark gerne im Leben haben möchte. Also sich darüber auch immer klar zu sein, wie sieht mein eigenes Ökosystem aus, in dem mit Familie, mit Freunden, mit dem wir arbeiten ja sehr gerne auch mit diesem Lebensrad nach J.P. Mayer, dass er da irgendwann mal in den 60er Jahren entwickelt hat, also Lebensbereiche zu schauen, wie bekommen die so in dem Jahreszyklus auch ihre Berechtigung. Fand ich interessant in der Ökologie. Aber wir hatten noch einen anderen Punkt, den wir mit dem Thema der Selbsteigenverantwortung gesehen haben, was vielen oftmals fehlt, Chefs, also gerade wir geben ja auch hier Führungskräfte, diese Bereitschaft zu delegieren. Ja. Also auch Aufgaben abzugeben. Und wie du gesagt hast, wir haben den ganzen Tag nur dringliche Themen. Und dann, wenn alle Mitarbeitenden endlich heimgegangen sind, dann setzen wir uns noch 2 Stunden an unsere wichtigen Aufgaben, sammeln Überstunden an und alles Mögliche. Da hängt ja auch einiges in der Selbstorganisation nochmal drin, das eigene Ökosystem und auch das des Gesamten wieder in die Reihe zu bringen. Ne?
Ich finde, das ist eine Frage des Delegierens. Ich finde aber auch, das ist eine Frage des Respekts und das ist eine Frage der Anerkennung. Wenn ich das sehe in der gesellschaftlichen Anerkennung, müssen sich Unternehmer ja heutzutage entschuldigen, dass sie Unternehmer sind. Mhm. Hättest du kein Unternehmer werden sollen. Aber das Phänomen, was du beschreibst dort, ne, 80% der Menschen, das haben wir schon mal an dieser Stelle besprochen, 80% der Arbeitszeit, die eine Führungskraft in seinem Unternehmen macht, ist heutzutage in Deutschland durchschnittlich Sacharbeit. Das macht er bei dringlich tagsüber. Und denken macht er dann abends oder später. Es gibt gar keine Frage danach, wie lange sollte denn eine Führungskraft wirklich, wirklich arbeiten, ja, rund um die Uhr. Aber die gesellschaftliche Anerkennung dazu, dann sind übrigens wir auch selber schuld oder die Unternehmer auch mit selber schuld, die gesellschaftliche Anerkennung, die wächst dabei nicht. Mhm. Es wird per se unterstellt, dass jeder Unternehmer, egal in welcher Unternehmensgröße, erstmal darauf aus ist, maximal Profit zu generieren. Und das lässt sich gut kolportieren in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung und auch in der Diskussion und im Stellen von Forderungen. Aber in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, ich habe kein Unternehmen, ich würde auch sofort dann meinen Auftrag beenden. Ich habe kein Unternehmen, das als Unternehmensziel hat, Gewinnmaximierung oder Maximalprofit. Mhm. Habe ich nicht. Und ich sehe die auch nicht. Ich sehe in Großunternehmen sehr häufig eine große Trägheit. Mhm. Ja? Dass diese Unternehmen sich nicht einstellen auf die neuen Dinge. Aber ich sehe nicht ein Streben nach Maximalprofit. Ja, die gibt es, ganz sicher. Aber die werden ein Problem bekommen in den nächsten Jahren. Mhm. Und wenn ich das sehe, wir hatten das Beispiel in der Vorbesprechung, ja, es geht gerade hier in Rostock ein, habe ich heute Morgen gelesen, ein Gastronomiebetrieb in die Insolvenz. Und da sagt der Unternehmer als Begründung, er konnte die Mindestlöhne nicht bezahlen. Dann sage ich, ich halte diese Einmischung der Politik in die Tarifautonomie für einen grandiosen Fehler. Aber das ist hier gar nicht unser Thema. Ja. Sondern dort ist es so, er konnte sein Unternehmen nur führen mit Mitarbeitern, die im Mindestlohnbereich tätig sind.
Da oder drunter, weil manchmal vielleicht auch
oder nicht sogar so
Arbeitskräfte unterwegs waren.
Oder sogar so. Also da ist etwas grandios schiefgegangen. Mhm. Und ist grandios schiefgegangen. Das hängt damit zusammen, dass in diesem Unternehmen offensichtlich die Potenziale der Mitarbeiter und auch der Führungskräfte vielleicht nicht richtig genutzt worden sind.
Ja. Vielleicht hätte man diese nachdenken. Serie Rossins Restaurant, glaube ich, früher mal auf dem privaten Teil. Da geht es ja wirklich darum, dass jemand reinkommt, der weiß, dass ich nicht nur kochen können muss, sondern dass ich Manager sein muss, um meinen Laden wirklich vernünftig zu organisieren. Ne?
Richtig. Also das ist so etwas, also ich sehe so einige Branchen im Augenblick, die alle Schuld immer bei, ja, wir suchen menschlich, sehr, sehr menschlich, unser vermeintliches Versagen suchen wir die Schuld immer bei anderem. Ja. Aber dieses vermeintliche Versagen ist ja oft gar kein Versagen. Vielleicht ist der Markt für mein Produkt, das ich heute hier jetzt noch anbiete, nicht mehr vorhanden. Ja, dann, ja, wir hatten beide einen Freund, der das immer wieder gesagt hat, immer als allererste Frage, wenn wir einen Beratungsauftrag gegangen sind, hat er immer gefragt, was ist euer Produkt? Mhm. Und das hat mich oft genervt. Dann habe ich gesagt, wow, was ist ein neuer Produkt? Und dann, bis ich dann gelernt habe, hey, das, dieser Hinterfragen dessen, was wir als Produkt auf dem Markt anbieten, das ist total spannend. Mhm. Ja, weil ein Hotel eben nicht Essen und Wellness und was weiß ich alles anbietet. Ein Hotel bietet im Kern an Schlafen.
Mhm. Und das Wohlfühlen und gesunden Schlaf.
Das neu und anders mal zu denken und einfach zu sagen, und jetzt gehe ich dahin und sage, wie kriege ich diese Sicherheit in unsicheren Zeiten, wenn denn unser Produkt nicht mehr zeitgemäß ist? Mhm. Brauche ich dieses tote Pferd nicht permanent weiterreiten, sondern dann muss ich auch mal drüber nachdenken, wie unser Produkt denn zukünftig aussieht. Wir machen das zurzeit in einem Autohaus. Was ist das Produkt in einem Autohaus? Und dann sind die Mitarbeiter alle aufgesprungen und haben gesagt, stellst du blöde Fragen, ein Auto? Nein, euer Produkt ist Mobilität.
Oder eventuell sogar Lifestyle, je nachdem, in welcher Kategorie ich unterwegs bin.
Ja, also es ist schon eine mittlere Kategorie. Ja, das gehört ja bei uns in Deutschland immer dazu noch, ne? Aber vielleicht gewöhnen wir das ja uns demnächst auch mal ab und sagen, zum Lifestyle gehört ja, dass jeder sein eigenes Auto, eigene Auto vor der Tür stehen hat. Ich brauche das ja auch beständig und ich habe da ganz viele Begründungen, warum das ist. Aber bei denen ist die Diskussion ganz stark Mobilität. Oder bei einem Dachdecker, in einem Dachdeckerunternehmen, wo die Menschen vermeintlich das Potenzial nicht haben, über das neue Produkt nachzudenken, war die allererste Frage, die wir gestellt haben, braucht in Zukunft bei Demografie und Fachkräftemangel und Globalisierung und all dem, was uns gibt, Corona und Alterung und so weiter, braucht ein Haus zukünftig ein Dach? War die erste Frage. Was machen wir?
Das Dach deckt jetzt gerade so unsere leicht überzogene Folge ab. aber genau das sind diese ganzen Aspekte der Eigenverantwortung, mir darüber als Führungskraft, als Unternehmer und so weiter Gedanken zu machen. Ja. Was kann ich für mich tun? Was kann ich für die Organisation tun, ohne mich selbst auszubeuten und auch auf meine Selbstfürsorge zu achten? Weil wir brauchen ja auch wieder den Rahmen, wie wir festgestellt haben, Sicherheit in den unsicheren Zeiten. Ja. Wann waren die Zeiten überhaupt sicher, weiß ich gar nicht. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen, in die nächste Folge wieder mit reinzustarten und zu hören. Lieben Dank, liebe Uwe, und ja, bis dann. Ciao.
Eine Ankündigung vielleicht. Die nächste Folge wird ja wieder mehr in die psychische Gesundheit gehen. Und dort hoffe ich, dass unser Freund und Kollege, der Sven Adomart, wieder mit dabei ist.
Ja, da kommen wir wieder im Dreierpack auf euch zu. Also, und wir versuchen trotzdem die Zeit zu halten. Irgendwie. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Schön.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.